I'm also just a girl standing in front of a boy asking him to love her.
I live in Notting Hill. You live in Beverly Hills. Everyone in the world knows who you are. My mother has trouble remembering my name.
Well, yes. Happiness isn't happiness without a violin playing goat.
Herzlich willkommen zu Schon gesehen, dem Laber-Podcast mit Ahnung über nichtdeutsche Serien und Filme von und mit Anne Kessel
und Lisa van Brakel. Herzlich willkommen zurück, hoffentlich. Warum Laber-Podcast mit Ahnung? Weil wir beide ausgebildete Drehbuchautorinnen sind, die seit Jahren in der deutschen Film- und Fernsehbranche arbeiten. Und warum nicht deutsche Serien und Filme? Because we don't shit where we eat.
Right.
Right. So, willkommen zu einer neuen Folge. Es ist eine besondere Folge.
Oh ja.
Anne, warum ist es eine besondere Folge?
Wir haben zum allerersten Mal einen Gast bei uns und wir freuen uns sehr und sind ganz aufgeregt. Und dieser Gast, den ich gleich vorstellen darf, durfte sich den Film wünschen, über den wir heute sprechen. Soll ich erstmal den Gast vorstellen und dann kommt das mit dem Film quasi hinterher?
Gut, ja.
Soll ich das mal machen? Wir freuen uns sehr, dass heute Marleen Lohse bei uns zu Gast ist. Wer ist Marleen Lohse? Ich habe ein bisschen recherchiert und Folgendes zusammengetragen. Marleen Lohse steht seit ihrem 12. Lebensjahr als Schauspielerin vor der Kamera, damals in ihrer ersten und gleich ikonischen Rolle als Hexe in Die Kinder vom Alstertal. Nach dem Abitur reist sie erst um die Welt, danach studiert sie Schauspiel an der Filmuniversität Babelsberg. Seit 2014 spielt sie eine der drei Hauptrollen in der ARD-Krimireihe Nord bei Nordwest, in der sie die Schwanitzer Tierärztin Jule Christiansen verkörpert. Insgesamt hat Marleen Lohse in den letzten 3 Jahrzehnten ihrer Schauspielerinnenkarriere an über 100 Film- und Fernsehproduktionen mitgewirkt. Sie war zudem Gast an verschiedenen Theatern und festes Mitglied des Maxim Gorki Ensembles in Berlin. Aber Marleen spielt nicht nur, sie singt auch. Und wenn ich das so sagen darf, das verdammt großartig. Dieses Frühjahr ist ihre erste Single erschienen, Losing Sight. Und im Herbst 2025 folgt dann das Debütalbum. Wir freuen uns sehr, dass sie heute hier bei uns ist und wir mit ihr über einen Klassiker der Filmgeschichte sprechen dürfen. Über Notting Hill. Herzlich willkommen bei Schon gesehen, Marleen Lohse.
Willkommen. Oh.
Vielen, vielen Dank. Ich bin ganz gerührt. Was für eine tolle, großartige Vorstellung. Wie gut, dass das ein Podcast ist, sonst würden jetzt alle sehen, dass ich knallrot hier vor meinem Mikrofon sitze. Vielen Dank, Anne. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Wir freuen uns sehr, dass du bei uns bist und dass du so einen tollen Film mitgebracht hast, Notting Hill.
Ja, der ist toll, ne?
Ja,
da sind wir uns schon mal alle einig. Wirklich, wirklich toll. Und ich finde es super, dass du das ikonischste aller Zitate ausgewählt hast.
Ja,
ich konnte nicht anders. Aber das ist, ja, ich habe ja manchmal bei solchen Filmen so ein bisschen Sorge, weil es ist ein Film aus den 90ern, er hat mich so mitgeprägt. Und ich dachte, als ihr mich gefragt habt, kam mir das sofort in den Sinn, weil für mich diese Dramaturgie halt so eins ins andere fasst und komplett aufgeht in meiner Erinnerung. Aber ich hatte ihn sehr, sehr lange nicht gesehen und ich habe ihm im Zuge der Vorbereitung halt dann mir nochmal angeschaut und ich finde, ich war so erleichtert. Ich bin ganz viel sinnlich. Oh Gott, was war mein früheres Ich denn da gedacht? Und Filme altern ja hin und wieder mal auch sehr negativ. Aber ich hatte einen wahnsinnig schönen Filmabend mit meinem Mann und wir haben gelacht und wir haben auch vielleicht beide eine Träne verdrückt, wenn ich das verraten darf.
Oh,
wie ging es euch?
Ja, sehr schön. Ich nehme an, Anne, Träne verdrückt.
Ja, dein Stichwort? Mehr als eine. Mehr als eine.
Ja. Ich aber auch, weil ich da meistens nicht so zu neige. Ja, auf jeden Fall. Aber finde ich schon mal ein super Stichwort, das du reingebracht hast, Marleen, mit dem Thema Altern. Ne? Weil das ist jetzt auch nicht unser erster Film, den wir hier besprechen, der ein paar Jährchen älter ist. Und ja, das wäre auch eine meiner ersten Fragen an euch gewesen. Findet ihr, dass er rundum gut gealtert ist? Ja, würdest du ja sagen, ja? So wie ich das gerade schon verstanden habe.
Also ich finde, für meinen Geschmack, für das, was er ist, und man muss das natürlich immer im Kontext sehen, dass es die 90er Jahre sind, ist er gut gealtert. Natürlich, ja, er besteht nicht den Bechdel-Test und es könnte auch vielleicht ein bisschen diverser sein. Und wie Spike mit Frauen umgeht oder wie er sich so dazu äußert, würde man vielleicht heute alles ein bisschen anders erzählen. Nichtsdestotrotz hat es meinen Gesamteindruck oder das Gefühl, mit dem man in diesen Film geht und wie man wieder aus diesem Film entlassen wird, nicht geschmälert. So, also ich war in der Lage, ihn in dem Kontext zu sehen. Wie ging es euch?
Ähnlich. Also ich würde alles, was du gerade gesagt hast, sofort unterschreiben. Es gibt eine Stelle, über die würde ich gleich gerne mit euch sprechen, weil ich mich gerade frage, war das den 90er Jahren geschuldet oder ist das mein persönliches Empfinden, dass ich eine Stelle als, ja, ich kann es nicht anders sagen, extrem übergriffig empfunden habe? Da würde ich gleich gerne mit euch drüber sprechen und ihr könnt mir dann gerne erklären, ob das, wie gesagt, den 90er Jahren geschuldet ist oder ob das einfach mein persönliches Empfinden ist. Und ansonsten finde ich, ist Notting Hill ein Film, den man auch nach Jahrzehnten noch guten Gewissens gucken kann. Aber alles, was du gerade gesagt hast, Marleen, würde ich unterstreichen. Ne? Also Bechdel-Test nicht bestanden, nicht wirklich sehr divers besetzt und erzählt. Aber Mai, unterm Strich, ich denke, können wir sagen, ist Notting Hill immer noch ein Film, den man guten Gewissens schauen kann.
Stimme ich auch zu. Ich erkläre kurz den Bechdel-Test eingeworfen. Wir hatten das schon mal, aber Bechdel-Test bedeutet, gibt es in einem Film, gibt es Szenen, in denen nur Frauen miteinander reden, dass sie Namen haben und sie reden nicht nur über Beziehungen und Männer.
Korrekt?
Habe ich was vergessen?
Nein.
Ich überlege gerade, ob überhaupt nur zwei Frauen in dem Film mal zu Wort kommen. Ich glaube nicht, oder?
Ja, ich glaube, ich glaube auch nicht. Allein schon, weil auch dieses ganze Intro, was ich nicht mehr auf dem Schirm hatte, ich werfe das mal kurz ein, dass es ja beginnt mit seinem Voice-Over, das auch irgendwann verschwindet, ne? Aber es beginnt ja alles schon mit seinem Voice-Over, also es ist schon sehr so seine Perspektive. Ich glaube tatsächlich, es gibt gar keine Szenen, in der sie alleine ist, ne?
Obwohl, ich finde den Anfang so herrlich, dass man die Massen, also es ist noch schwarz, Bild und dann hört man die Massen applaudieren und es beginnt ja mit dem wunderbaren Song von Elvis Costello, She. Aber es ist natürlich der Blick auf sie rauf und es ist so schön, dass dieses wie eine Klammer dann am Ende nochmal aufgeht, dass sie dann auch wieder auf dem roten Teppich steht, aber diesmal nicht allein. Es ist zwar sein Voice-Over, aber sie ist die erste Person, die man sieht, aber natürlich in ihrer Funktion als Schauspielerin. Finde ich aber ein sehr gelungenes Intro und ich finde auch, ja, er ist natürlich derjenige, dem man folgt, dem man durch den Film folgt, aber ich finde es so wahnsinnig schön und charmant, dass man komplett entführt wird in dieses Notting Hill, weil ich glaube, es gibt auch noch eine weitere Hauptfigur und das ist dieses Notting Hill mit ihrer ganzen Schönheit und diesem Viertel und dieser Skurrilität. Und ich finde es toll, wie Notting Hill vorgestellt wird und man mitgenommen wird in diese Welt. Das hat für mich wahnsinnig gut funktioniert. Also für mich ist es einfach ein Märchen und es beginnt wie ein Märchenfilm, in dem einfach der Zauberwald erstmal erklärt wird.
Ah, das ist eine schöne Perspektive, Bild. Ja. Das mit dem Märchenwald und ein bisschen wie ein modernes Märchen, stimmt. Ja, so sehe ich das Voice-Over auch nochmal anders. Und ja, es ist schön gesagt, dass Notting Hill wie eine eigene Figur ist. Und es wird ja auch mal wieder aufgebrochen, ne? Also aufgegriffen, zum Beispiel, wenn sie bei ihm war und dann ist die Presse vor der Tür und dann haben sie einen längeren Zeitraum, in dem sie nicht miteinander reden und dann geht er ja einmal nur die Straße entlang, aber man sieht eben, wie die Zeit vergeht, ne? Weil es die Jahreszeiten wechseln, es liegt mal Schnee, dann wieder nicht. Es gibt am Anfang die Frau, die schwanger ist und am Ende, wenn er die Straße lang gegangen ist und die Zeit vergangen ist, hat sie das Kind auf dem Arm. Und seine Schwester verliebt sich am Anfang mit einem Typen und steht dann knutscht mit dem rum und am Ende trennen die sich wieder. Und das ist auch alles immer über Notting Hill gespielt. Das ist ganz toll. Wart ihr schon mal da? Ich werf mal ein.
Gute Frage, die hätte ich auch gerne gestellt, okay, weil das ist ja später eine kleine Rubrik. Der kleine Reisetipp haben wir ja seit Gladiator, den kleinen Reisetipp. Wer war schon mal in Rom? Wer war schon mal in Notting Hill? Ich gestehe, ich nicht.
Doch, ich war schon mal da. Ist wunderschön.
Ich auch. Ja, die blaue Tür.
Mhm. Ja.
So, genau. Dann muss ich da auch mal hinreisen.
Ja. Aber das war ein Einwurf. Marlene, du wolltest noch was sagen.
Ich fand es so schön, dass du das aufgegriffen hast mit dieser Zeitvergehsequenz, weil ich liebe visuelles Filmemachen. Für mich ist das wahnsinnig inspirierend und ergreift sofort mein Herz, wenn es das Bild die Stimmung überträgt und eins ins andere führt. Und diese Zeitsequenz, die vergeht, funktioniert für mich auch so auf so vielen Ebenen, weil diese Figuren, genau wie du sagst, sie haben einen Anfang, sie haben eine Entwicklung und es führt irgendwo hin. Und das finde ich generell in dem ganzen Film. Es gibt keine Nebenfigur, die nicht nochmal auftaucht, wo nicht geerntet und gesät wird. Und wenn man ganz genau hinguckt und man ihn nochmal ein zweites Mal sieht, dann mag ich zum Beispiel auch dieser Freund, der das Restaurant eröffnet. Und es geht, und am Anfang wird gesagt, er ist eigentlich Architekt. Und ganz am Ende, wenn sie heiraten, haben sie diese Torte und die ist wie so ein Gebäude, wie so ein, und er hat so seine Entwicklung gefunden, dass er es schafft, okay, ich vereine die Leidenschaft des Kochens mit der Architektur und mache da was draus. Ich liebe sowas. Ich liebe es, wenn Figuren nicht einfach im luftleeren Raum hängen. Und diese kurze Zeit Sequenz verdeutlicht das nochmal so sehr. Also es ist wie dieses Gefühl, du wirst nicht alleine gelassen. Und das Ende, zugegeben, ist halt sehr kitschig. Aber ich finde, dieser Film darf es, weil er sich erarbeitet hat. Weil man wird nicht allein gelassen. Man möchte, dass das passiert. Und man fühlt sich nicht, als hätte man irgendwie Fast Food gegessen danach, sondern für mich ist es ein ganzes Menü.
Oh, schön.
Sehr schön. Das finde ich sehr schön gesagt. Das ist, glaube ich, auch genau, es hat es sich erarbeitet und it owns it. Also es steigt eben ein mit, wir sind ein Liebesfilmmärchen und dann darf es am Ende auch so enden. Aber ich finde es total super, das Stichwort, dass du sagst, genau das mit dieser Pyramide, mit dem Architekten, der dann am Ende diese tolle Hochzeitstorte macht, all das und macht, glaube ich, macht Notting Hill aus, ist aber auch generell, finde ich, ein Aspekt, der Filme mehrdimensional macht und reicher. Und es sind diese ganzen Details, für die man sich Zeit nehmen muss. Und ich meine das jetzt auch im Sinne einer, also wir sind ja in einer Realität, in der alles, was wir an Kunst hier herstellen, auf der Leinwand auch finanziert werden muss. Und es geht immer darum, alles kostet. Jede Line im Drehbuch, jede Szene kostet. Und ich finde das ein tolles Stichwort, weil das habe ich mir auch aufgeschrieben. Ich hatte ganz oft den Eindruck, würde mich interessieren, ob ich das auch so ging, dass Szenen sozusagen inhaltlich schon vorbei waren. Also da hatten Figuren schon miteinander den Konflikt verhandelt und dann wurde aber noch mal eine Minute rangehängt, einfach nur, damit sich noch zwei Figuren miteinander austauschen können. Einfach nur, damit man mit denen sein kann. Mhm. Also zum Beispiel nach dem ersten Treffen der beiden im Buchladen, dem ersten Meet-Cute, wie man es ja nennt, wenn sich ein potenzielles Liebespaar das erste Mal begegnet. Und sie geht wieder raus aus dem Laden, kommt ja Dominic, sein Angestellter, wieder rein. Und dann reden die relativ lange noch über Cappuccino und er erzählt seine Story, dass er vielleicht mal Ringo Starr gesehen hat, aber vielleicht auch nicht. Und ich saß davon und dachte so, wow, das hat dramaturgisch, ist es eigentlich, also die Geschichte wird gar nicht vorangebracht. Es geht nur darum, dass man das Gefühl kriegt, wie sind die beiden Figuren, wie ist Dominic, der Angestellte kriegt Raum, ohne dass daraus noch was passiert. Da passiert ja auch nichts mehr mit. Und ich habe gemerkt, wie sehr oft einfach dieser Verwertungsgedanke drin ist, von nur so viel erzählen, wie muss, und alles andere ist, ich übertreibe jetzt aber, Zeitverschwendung, kostet. Und ich habe das Gefühl, Notting Hill hat so oft diese Räume dafür. Wisst ihr, was ich meine mit diesem Beispiel? Mhm.
Ja, und du hast völlig recht, aber es stößt, sag ich mal, nicht auf.
Nee.
Ne? Also es ist genau. Und das ist Magic. Einfach gut gemacht.
Und es zahlt halt total ein, genau, man lernt die Figuren besser kennen, aber irgendwo, ich meine, er wird da etabliert als jemand, der gerne Geschichten erzählt, aber immer Leute verwechselt. Also es ergibt total Sinn, dass er am Ende auch sie nicht erkennt. Es zahlt ja auch wieder ein. Man kann sich einfach niemanden merken. Und es macht ihn wahnsinnig liebevoll und genau, erklärt und nochmal Notting Hill, wie die Leute dort sind, wie sie funktionieren. Also, ja, aber das stimmt. Das ist eigentlich ein Luxus, ne? Diese Art der Erzählung. Und Ich hatte aber auch, ich habe es gerade noch mal kurz reingeschaut und bei der Szene musste ich auch sehr lachen, weil am Ende ihr trocken, er sagt, also du, kann auch sein, dass du gar keinen gesehen hast.
Ja,
ja, das kann auch gut sein, dass ich niemanden gesehen habe. Das ist wahr, also ich, das mag ich auch sehr, dieser Humor ist skurril, aber niemals bissig böse. Es ist immer eine liebevolle Note und irgendwie möchte man mit allen befreundet sein. Obwohl sie alle fehlerhaft sind und einen Knall haben, denkt man sich, ja, da würde ich hinziehen, da würde ich gerne mit am Tisch sitzen. Bei dieser Geburtstagsparty würde ich gerne versuchen, den Brownie zu bekommen.
Ja.
Ja, das stimmt. Das Gefühl hatte ich auch ganz deutlich. Also auch dieser Freundeskreis irgendwie, das sind ja alles fiktive Charaktere, das ist ein Film, aber ich hatte auch exakt dieses Gefühl, wie gern wäre ich Teil dieser Runde.
Ja.
Die waren mir ganz nah emotional. Das war irgendwie, es war schön.
Ja. Ja, das ist eine gute, wirklich das, was mich da jetzt am meisten so beschäftigt mit diesem Aspekt, was du auch, dass du es gerade auch Luxus genannt hast, Marlene, weil das sollte eigentlich keiner sein, weil es zahlt ja doch eben ein, es zahlt ja ein eben dann in die Welt, aus der er kommt, aus der, in die sie dann hineintritt oder halt auch nicht. Es ist ja auch spannend, wir sehen ja auch immer nur seine Welt, ne? Also es ist ja auch Notting Hill, das heißt ja nicht Notting Hill in Beverly Hills oder so, also wir sehen ja nie ihre Welt. Sie ist natürlich auch das, also das ist, glaube ich, smart gemacht, dieses, das ist seine Welt und sie kommt nur hinein aus ihrer Distanz eben als Schauspielerin, als Star, tritt sie hinein in diese Welt und diese, ich glaube, das verstärkt auch dieses Distanzgefühl. Also gerade, dass man ihre Welt nicht sieht, macht es so viel stärker zu zeigen, die Kluft zwischen den beiden, also sozusagen das Nichtzeigen, macht die Kluft viel deutlicher, als wenn man sie jetzt in Beverly Hills in ihrer 3-Millionen-Villa oder so gesehen hätte. Also ist eine Theorie von mir jetzt. Aber
ja, das stimmt aber. Also das, was wir sehen, ist das, was die Presse von ihr zeigt. Und dann sehen wir sie aber als verletzliches Mädchen. Deswegen mag ich dieses Zitat auch so gerne. Und ich finde, ganz oft hat man ja auch so Schnittmaterial mit Musik drüber und das soll irgendwelche Emotionen transportieren. Und bei diesem Essen zum Beispiel, wo alle zusammensitzen und sie dann diesen Hut bekommt und das ist Musik mit Musik unterschnitten und das ist einfach wahnsinnig lang, diese Collage. Aber dann sieht man immer in Großaufnahme ihr Gesicht und es erzählt alles. Es erzählt ihr Wunsch nach gesehen werden, anerkannt werden, einfach normales Leben führen, was sie nicht kann, seit sie 19 ist, weil sie es einfach nie gehabt hat und vielleicht mal gespielt hat, aber dieser unbedingte Drang danach, den sieht man einfach in ihren Augen. Ich finde es so schön, dass sie es niemals so ausspricht. Man weiß es einfach. Also ich bin ja eine fantastische Schauspielerin, was soll man dazu sagen? Ich finde es auch so schön, dass sie diese Diva ist, die aber trotzdem so bissig und witzig in ihrem Humor ist und so immer mal so ein bisschen so einen Spruch raushaut, wo man sagt, hat sie das gerade wirklich gesagt? Und genau, das finde ich, macht es auch so glaubwürdig, dass sie sich in diesen Buchhändler verliebt. Und also ich meine, größer könnten die Distanzen ja nicht sein zwischen den beiden, aber trotzdem glaubt man, dass das passieren kann. Und man wünscht es sich für beide. Das ist, funktioniert wirklich gut.
Ja.
Ja, das stimmt. Ich habe tatsächlich auch, weil ich gerade das Stichwort Meet-Cute einmal reingeworfen hatte, als eben das erste Mal begegnen sich in einem Film die zwei Menschen, die in eine Liebesbeziehung gehen. Tatsächlich ist es ja nicht eine Szene in dem Fall. Sonst sagt man, es gibt die eine Szene. Die treffen sich ja tatsächlich dreimal hintereinander, ist mir so aufgefallen, ne? Auch die Zeit sich zu nehmen. Also die treffen sich im Laden, dann geht sie und man hätte das als eine Szene setzen können. Dann rennt er in sie rein auf der Straße und schüttet seinen Orangensaft über sie und dann geht sie mit zu ihm nach Hause, um sich umzuziehen, geht zur Tür raus und kommt wieder rein, weil sie die Tüte verloren hat. Und ich habe gedacht, ja, wow, da habe ich einfach, ich hatte das nicht mehr auf dem Schirm, dass das, also so ein Dreischritt ist ja auch sehr gängig in der Dramaturgie, auch bei Witzen, also dass man so nochmal eine Steigerung erfahren kann, dass man etwas verstärken kann, was man ausdrücken will. Aber ich glaube, dass darin auch dieser Zauber liegt, dass man das dann glaubt, weil die sich dreimal immer wieder begegnen, oder? Also ist euch das auch bewusst gewesen oder habt ihr das schon mal irgendwo anders gesehen? Vielleicht auch die Frage, weil ich dachte, ich habe versucht, dachte so, boah, das, ich kann mich nicht erinnern, das schon mal so aufgebaut gesehen zu haben, meine Meet-Cute. Ist jetzt.
Oh Gott.
Muss jetzt auch nicht jetzt sein, kann auch mein persönlicher Spaß gewesen sein, mich mit dieser Meet-Cute-Sequenz sehr länger auseinanderzusetzen. Wir können auch sehr gerne direkt zu was anderem übergehen.
Ich habe, nee, bitte nicht zu was anderem übergehen. Ich möchte da anknüpfen.
Gerne.
Und zwar hatte ich ja eben gesagt, es gibt in diesem Film eine Szene, einen Moment, den ich jetzt als etwas übergriffig empfinde.
Oh ja. Mhm.
Und da würde ich gerne mit euch drüber sprechen. Ja,
ja,
exakt.
Genau.
Mhm. Exakt,
ja.
Marleen.
Ja, der Kuss. Ja.
Also, mhm. Lisa, du hast es gerade fantastisch erklärt und aufgebaut. Und sie kommt dann das dritte Mal zurück, weil sie ihre Tüte da vergessen hat. Und natürlich, wir als Publikum, also wir wissen ja, diese beiden Menschen sind füreinander gemacht und die müssen ja jetzt irgendwie zusammenfinden. Aber ich fand, das ist mein persönliches Empfinden, dieser Kuss im Hausflur war, ich kann es nicht anders sagen, ich empfand den als übergriffig. Und ich weiß nicht, ne, wir sind ja jetzt auch Kinder unserer Zeit. Jetzt, wo wir diese Aufnahme hier machen, ist das Jahr 2025. Die Gesellschaft hat eine Entwicklung durchgemacht. In den 90ern sah man vielleicht manche Sachen auch noch anders. Aber irgendwie fühlte sich das jetzt bei diesem Gucken nicht geschmeidig an, wie der Bayer sagen würde. Also das war irgendwie, ging euch das auch so oder bin ich da allein mit dieser Empfindung?
Also ich muss sagen, als ich den Film gesehen habe, ich hatte das auch nicht mehr so auf dem Schirm, wie das sich alles, also ich hatte natürlich diese ikonischen Szenen mit dem Orangensaft und so, aber der Kuss hat mich sehr überrascht in dem Moment auch. Ich habe ihn gar nicht erwartet und ich bin bei dir. Ich finde, dass es natürlich etwas Übergriffiges hat. Ich kann es mir nur so erklären, dass diese ganze Unterhaltung vorher, wie er am Kühlschrank steht und ihr Honig Aprikosen anbietet und einfach sich ins Nichts redet und vor Aufregung wie so ein kleiner Junge und dadurch so wahnsinnig klar und ehrlich, unbeholfen, liebevoll daherkommt, dass es in ihr halt irgendwas bewirkt, was sie, glaube ich, in ihrer Welt nicht kennt. Und dass dass sie das aber übermannt hat und dass dieser Kuss aus einer großen Sehnsucht und Ehrlichkeit entspringt. Aber es ist trotzdem sehr überraschend und auf eine Art und Weise übergriffig. Ich finde es dann wieder schön, wie sie danach gar nicht über den Kuss reden, sondern noch darüber reden, quasi, was habe ich nur gesagt und warum war das surreal und warum isst man diese Honig, was sind das, Aprikosen? Also dieser Kuss ist wie so eine Übersprungshandlung. Also eine sehr authentische Zuneigung in dem Moment, die einfach tatsächlich ausgelebt wird. Ich bin ja ein großer Freund von Show, Don't Tell. Und ich glaube, sie zeigt in diesem Moment, macht sie einfach ihr komplettes Herz einmal auf, weil davor ist sie ja sehr verschlossen und hat diesen Hut und diese Brille. Und in dem Moment steht sie da bauchfrei, hat sich irgendwie, ist in der Wohnung, die sie vorher wahrscheinlich so, ich glaube, sie findet das alles charmant und ehrlich. Und es gibt einen charmanten, ehrlichen Moment und sie macht den einmal auf. Und dann auch sofort wieder zu, indem sie cool daherkommt, so. Aber so würde ich es mir erklären. Er gibt ihr die Chance zu sein, wer sie eigentlich ist. Und daraus resultiert der Kuss.
Ich mag total, dass du Marleen als Schauspielerin aus der Figur heraus argumentierst und empfindest. Das mag ich total, weil, ich bin jetzt ein bisschen provokant, ich als Drehbuchautorin habe gedacht, also wir müssen jetzt mal hier, wir brauchen erst einen Plotpoint. So, wir brauchen etwas. Wir brauchen einen Point of No Return, um jetzt mal in den zweiten Akt zu kommen. Und sagen wir mal jetzt, wenn die sich da nicht geküsst hätten, wäre ja auch, also so gesehen, einfach nichts passiert. Ne? Also dann wären das drei wundersame Begegnungen gewesen, wo man auch nicht so genau weiß, empfindet die andere Person genauso wie ich oder habe nur ich hier Schmetterlinge im Bauch? Wenn die sich nicht geküsst hätten, hätte man auch einfach sagen können, ja, nichts passiert, so. Und aber mit diesem Kuss, also der ist ja dann, es gab diesen Kuss und das ist der Point of No Return. Und also so habe ich das empfunden, aber natürlich ist deine Argumentation aus der Figur heraus viel charmanter.
Ja, es war nur mein Empfinden, dass diese schmutzige Wohnung und dieses authentische Sein von ihm, sie sagt ja immer nur no, no.
Ja.
Sie, die sonst eigentlich die großen Worte findet, ist ganz stumm. Er redet sich um Kopf und Kragen und irgendwo in der Mitte gehören die beiden zusammen. Und das passiert halt. Er sagt ja selber, das ist wie in einem Märchen, sowas passiert eigentlich nicht. Also ist auch immer schön, wenn die Figuren aussprechen, was man eigentlich denkt. So, sowas passiert nicht, sowas passiert im Märchen. Und in dem Moment, in dem er es ausspricht, darf es passieren.
Ja, ich finde es auch sehr schön, wie du das aus ihr heraus kristallisiert hast, diesen Akt. Ich bin da auch ganz, ist ganz viel in mir los, wenn ich an die, also als ich diesen Kuss wieder gesehen habe. Ich hatte, also er ist für mich auch total nachvollziehbar und authentisch. Das ist ja auch ganz oft, dass man denkt so, warum macht die Figur jetzt das? Ja, okay, muss ich jetzt wohl mitgehen? Also das, was alles, was du beschrieben hast, Marlene, finde ich, ist total drin in ihr und macht auch Sinn. Ich hatte aber auch das gleiche Störgeräusch wie du, Anne, mit dem Hör. Und spannend auch, weil die Kamera geht einmal zurück und man sieht den, also man sieht den kompletten Körper der beiden und seine ganze Körperhaltung ist auch verkrampft, der bewegt sich nicht. Und da ist eine Distanz zwischen den Körpern der beiden. Also es ist damals auch schon eingefangen worden, dass da, also heute nennt man dann das Wort Consent, dass der vorher nicht abgeklärt wurde. Ich habe auch kurz gedacht, ich glaube, man müsste, so wie sie ist ja sehr klar und das finde ich auch so spannend an ihr. Sie ist ja sehr stark, sie versucht nicht zu gefallen, sie lacht nicht, sie sagt nein, wenn sie nein sagen will und sie sagt wirklich nur das, was sie sagen will. Ich könnte mir total vorstellen, dass sie reinkommt und dann noch sagt, ich würde dich jetzt gerne küssen. Und dann sagt er so in seiner Hugh Grant-Artigkeit so, ja, that would be fabulous, so. Und dann küssen die sich. Also ich hätte mir das sogar vorstellen können, ne, bei den beiden Figuren. Aber ganz klar, das wäre heute das Drehbuch. Das wären heute die Lines. Und man könnte aber diese 10 Sekunden reinslotten, glaube ich, problemlos. Mhm. Und es würde nichts kaputt machen, weil sie so ist, wie sie ist. Also auch wieder aus ihr heraus argumentiert.
Glaube ich,
oder? Ja. Ja. Also ist das wirklich, es fehlt, also ja, das ist ja an der Zeit geschuldet. Aber gut, wenn man das Gefühl hat, man könnte jetzt sozusagen die zeitliche Entwicklung reinschieben und alles andere könnte bestehen bleiben, weil dann ist das ein Zeichen dafür, wie stark die Figuren gebaut sind.
Mhm, stimmt.
Denke ich. Oder es ist natürlich auch nochmal, ich habe auch drauf geguckt und dachte so, ha, mal umgedreht, ne? Weil so oft sind dann Männer, die dann einfach die Frau jetzt küssen. Also ich meine, wie oft mussten wir uns das eigentlich schon angucken? Und jetzt, hier ist es einfach mal andersrum. Ich hatte das auch immer gedacht so, geht ja auch. Also sollte man auch nicht. Consent, yes, is key. Mir war nur so bewusst, wie oft dies andersrum, also wie viele Male wir das andersrum gesehen haben.
Absolut. Auch übrigens in sehr vielen Märchen. Ich erinnere nur an Dornröschen.
Sie hat geschlafen und wurde geküsst.
Ja, richtig, stimmt. Ja.
Schneewittchen auch, oder?
Apropos Märchen. Bisschen viele betäubte, schlafende Frauen, die einfach geküsst werden.
Geküsst werden, ohne vorher gefragt zu werden, ja.
Stimmt. So. Und Anna Scott einfach mal so. Stellt euch mal, so ist das, wenn du das Dornröschen bist, William Thacker. Also ein bisschen überspitzt jetzt, ja.
Gibt es denn etwas, was euch an der Dramaturgie, also jetzt habe ich hier zwei Profis sitzen, wo ihr sagen würdet, das würden wir anders machen oder das funktioniert nicht? Oder anders gefragt, was funktioniert gut daran? Also könnt ihr mir einmal so einen Abriss geben, dramaturgischen? Weil für mich war dieser Film, dieser Liebesfilm, und muss ich gestehen, ist es auch immer noch ein Traumdrehbuch. Wenn man sowas bekommt, das ist ja einfach, wow, sowas ist es einfach für mich funktioniert, das von vorne bis hinten. Ich würde mal wissen, was ihr da dazu denkt, als Profis.
Ja, dem ist dann insofern, also Lisa und ich reden ja gerne und regen uns auch gerne über Sachen auf, weil es viel einfacher ist. Vor allem, das möchte ich auch noch mal sagen, das haben wir auch schon häufiger gesagt, hinterher ist es immer einfacher, über Sachen zu urteilen, was funktioniert hat und was nicht. Das wissen Lisa und ich selbst, wenn du am Computer sitzt und ne, die Lines schreibst, die Struktur baust und so, da sieht man häufig den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und hinterher ist es immer einfacher, auf ein fertiges Produkt, sag ich mal, drauf zu gucken und mit dem Finger drauf zu zeigen und sagen, das hat nicht funktioniert, das hat auch nicht funktioniert. Unser Podcast lebt ja auch davon, dass wir dann hinterher sowas analysieren können. Aber um auf deine Frage einzugehen, Marlene, gibt es etwas, was an Notting Hill so gar nicht funktioniert? Und ich sag einfach mal, nein, es gibt nichts, was nicht an Notting Hill funktioniert.
Dann habe ich ja einen wahnsinnig langweiligen Film eigentlich ausgesucht. Wir wollen uns doch aufregen.
Na, wir finden bestimmt noch was. Ich habe noch ein, zwei Fragen an euch.
Ach, schön.
Aber auch erst noch mal eingeworfen. Also vielen Dank an die Frage an uns, Marlene. Aber Dramaturgie-Kompetenz gehört nicht nur DrehbuchautorInnen. Du bist ganz genauso kompetent. Und wenn,
ja.
Das heißt, die Frage geht auch an dich zurück. Wenn du irgendwo einen Haken siehst, bitte, bitte teil den mit uns. Ich habe tatsächlich, ich finde den Film dramaturgisch für mich sehr viel klarer nachvollziehbar bis zum Midpoint. Also erster Wendepunkt, ne, Anne, gerade der Kurs, Point of No Return. Und ab da sind die beiden sozusagen verloren und werden sich jetzt gegenseitig suchen. Midpoint ist der Moment, in dem rauskommt, oh, sie hat einen Freund. Okay, was jetzt? Und dann wird es für mich, es funktioniert immer noch, dann ist es für mich sehr viel Anziehung, Abstoßen, zueinander wieder weg, zueinander wieder weg. Und da bin ich mir nicht sicher, ob man auch mal eine Sequenz noch hätte rausnehmen können. Also da habe ich schon das, also ich finde das alles schön, ich sehe mir das alles gerne an. Da wird es für mich ein bisschen weniger klar vom Gefühl her. Das ist aber nur eine Feststellung und nicht eine Wertung. Ich glaube, das ist das Einzige, wo ich hinten raus nicht so. Ja, das ist vielleicht das Einzige, wo ich mir nicht sicher bin. Sie wollten dieses Ende mit der Pressekonferenz. Das ist jetzt nicht unbedingt my favorite part, jetzt geschmacksmäßig, weil das schon sehr, also das war jetzt sehr Märchen, das ist sehr ausgestellt. Ne? Mhm. Also für mich hätte dieses Finden, es ist halt nochmal, sie steht im Buchladen vor ihr und natürlich nur, weil er dann Nein sagt, ist, glaube ich, dieser Moment auch nochmal so groß und das Zitat so ikonisch, weil es eben nicht dazu führt. Das ist auch völlig korrekt, dass er Nein sagt. Aber es ist halt nochmal und nochmal und nochmal eine Umdrehung. Und ich glaube, noch eine mehr und man wäre, hätte keine Lust mehr gehabt. So von wegen, ja, dann halt nicht. Ihr kriegt es ja auch nicht hin. Also es ist gerade so, weil die Schraube gedreht, wie es geht. Aber ich habe schon sehr das Gefühl von, okay, die ist auch wirklich bis zum Anschlag gedreht worden. Dieses Vor- und Zurückstoßen. Aber das ist nur Geschmack oder Gefühl. Auch das ist aber alles super, ne?
Aber ich verstehe.
Ja, du hast
dich.
Doch gerade auch selber gesagt, es war noch genau in der richtigen Balance. Ja, so ganz exakt auf der Grenze.
Ja, und wenn wir, ich weiß nicht, also man kennt es ja ein bisschen, wenn man dieses alles vielleicht schon mal erlebt im Privaten, dass es mal funktioniert und dann wieder nicht und dann doch wieder. Und also, dass man einfach diese paar Umdrehungen zu viel macht und sich Dinge gefallen lässt. Und dann, aber ich finde es auch immer schön, weil es gerade in dieser Kante ist und diese Ungeheuerlichkeit, die er da mithört, wenn sie über ihn lästert, zu dem anderen Kollegen. Und dann fängt sie es aber wieder ein und sagt, es ist der Typ, ja. Wenn ich dem das verrate, so dann weiß es die ganze Stadt. Das ist, also ich finde es schön, weil man die Seiten auch dann wechselt und denkt so, oh, was macht sie denn? Und dann, ja, aber sie ist halt, sie kann auch irgendwie nicht anders. Ich gehe da schon mit. Und was ich auch da so gerne mag, ist der Freundeskreis, der das Ganze so wunderschön auffängt, weil die sind immer für ihn da und sie schaffen Dates für ihn ran und das macht so wahre Freundschaft, finde ich, auch aus, dass man sich die Geschichte, die man 15 Mal gehört hat, noch ein 35. Mal anhört und trotzdem da ist. Und echte Freunde sagen einem eben auch die Wahrheit und ich liebe diese Szene, wo sie es eigentlich nicht wollen, wo er Nein sagt und dann sitzen die alle in diesem Café, in diesem Restaurant, was leider auch zugrunde gegangen ist, also scheitern an sich selbst, scheitern an den eigenen Idealen und auch an Projekten, die man hat, ist ganz normal und es ist völlig okay, man ist nicht alleine, das ist ein großes Element der Herzenswärme in diesem Film. Ich schweife ab, aber auf jeden Fall kommt er ja dann dahin und er sagt, ich brauche eure Bestätigung. Das war richtig, oder? Das war richtig, dass ich das gemacht habe. Ja, und man findet Gründe. Natürlich war das richtig. Genau so. Das machen Freunde auch. Und dann kommt aber Spike und sagt, was? Nein! Falsche Entscheidung. Und alle so, ja, falsche Entscheidung. Wirklich falsche Entscheidung. Ich liebe diesen Moment, weil er so viel erzählt übers Menschsein und übers Miteinandersein und auch genuin, ohne irgendwelche anderen Pläne im Hinterkopf zu haben, Freundschaft erzählt. Und dass dann alle mitkommen und das Spike hinten reinkommt und auch Belle vorne mit reingetragen wird und dass die nicht alleine gelassen wird.
Ja.
Der Film ist nicht divers, aber in dem Moment auch, also es gibt Momente, wo man sagt, hier kommen Menschen zusammen mit Problemen, die werden aber nicht alleine gelassen. Und das finde ich super stark, dass man selbst in diesem Hit and Run und diesen großen Moment, in dem Showdown-Moment, auch das noch mit aufgreift.
Ja, das stimmt.
Also ja, Herzenswärme. Ich glaube, etwas, was man momentan einfach auch sehr, sehr stark braucht. Die 90er waren ja so eine Zeit der großen Rom-Coms irgendwie, diese ganze, also ich meine, die beiden sind ja auch bekannt, hier der Roger Mitchell und Richard Curtis, die haben ja auch für Hochzeiten ein Todesfall, Bridget Jones, Tatsächlich Liebe, Mama Mia, also you name it, diese ganzen großen Filme gemacht.
Ja.
Und ich frage mich auch so ein bisschen, wann war der letzte große Film, der mich auf dieser Ebene berührt hat, in der jetzigen Zeit, der mich, also habt ihr da irgendein Beispiel? Weil ich habe mich so richtig auf die Couch fallen lassen und dachte, oh, lass die Welt mal kurz Welt sein und lass uns mal ganz kurz einmal durchatmen und uns auf das Gute konzentrieren. Es geht gar nicht darum, um Banalität, oder sich abzuschalten. Ich glaube, es geht um eine Herzenswärme oder eine Herzensweisheit, die ich mir sehr wünsche in Filmen wieder. Ich bin ein großer Fan von diesem Genre. Wo ist das? Könnt ihr mir das sagen?
Das ist mal sehr, sehr schön gesagt, sehr richtig. Mag ich sehr, dass du das so betont hast. Ich glaube, es liegt genau an dem Aspekt, den du auch gesagt hast, dieser Freundeskreis, auch vier Hochzeiten oder ein Todesfall, dass eben nicht der Fokus nur ist auf den Liebespaaren, sondern diese Gemeinschaft, dieses Selbstverständliche, sich gegenseitig die Wahrheit sagen oder halt nicht, wenn man merkt, okay, jetzt gerade verträgt die Person es nicht. Dieser Safe Space, da, wo wir alle unsere Wärme und Liebe herziehen, das ist tatsächlich, da fällt mir jetzt nichts zu ein. Also, dass genau dieses Herzenszentrum, wie das, also ob das irgendwo gerade erzählt wird, ich glaube nicht. Der Fokus liegt irgendwo vielleicht auch in die, also wir sind ja in einer individualisierteren Gesellschaft. Vielleicht ist es auch beim Erzählen tatsächlich so der Trend gewesen hin zu Einzelperspektiven, Wahrheiten, die auch gesehen werden sollten. Ne? Also das ist ja auch, liegt ja auch eine Berechtigung drin, dass viel in unseren Systemen die individuellen Perspektiven und Wahrheiten nicht gesehen werden. Aber auch die leben ja in Freundeskreisen und Konstrukten, die einem eben Halt und Liebe und Wärme geben. Und die sind tatsächlich nicht so zu sehen. Vielleicht müssen wir da mal ein Drehbuch schreiben. Anne, vielleicht muss Marlene bitte dann diese Person in diesen Herzenskreisen spielen. Vielleicht ist das jetzt der Arbeitsauftrag.
Vielleicht nicht, vielleicht. Vielleicht, ganz bestimmt.
Ich bin ein riesen Fan davon. Und es ist ein Mensch, man hat eine ganz klare Ausrichtung, man hat Hauptfiguren, aber es ist auch ein Ensemble-Film.
Ja.
So, und die Figuren, die Hauptfiguren werden stark durch dieses Ensemble. So.
Ja.
Ja.
Oh. Ich habe tatsächlich auch kein Beispiel, das finde ich gerade ein bisschen schockierend. Also.
Herrlich, aber das ist ein Arbeitsauftrag. Ja. Ich glaube, wir brauchen solche Filme ganz, ganz dringend.
Wir haben eine Mission.
Es ist nicht nur Popcorn-Kino so in dem Sinne. Ich glaube, es kann wirklich Menschen sehr, sehr berühren und sehr ansprechen.
Ja.
Und ich habe das Gefühl, ich möchte meine Freunde anrufen danach. Und ich möchte mal wieder ein Dinner machen. Und ich möchte nicht den Geburtstag irgendwie verschieben, sondern Geburtstage werden jetzt einfach mal gefeiert.
Ja.
Die gehören gefeiert und wir setzen uns blöde Hüte auf. Und die Zeit ist zu kurz und das Leben zu wertvoll, als dass man sowas nicht miteinander zelebriert. Und das transportiert der Film für mich irgendwie auch.
Ja.
Bisschen voll kitschig, ne? Voll. Aber
ich bin jetzt ganz angerührt.
Ich bin auch ganz angerührt.
Aber das geht ja auch schnell bei mir.
Ja. Oh nein, aber ich auch. Als dein Korrektiv. Es klingt immer so, als wäre ich dir herzenskalt. Das ist überhaupt nicht so. Aber du bist das völlig, 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 völlig richtig. Und ich finde es richtig schön, dass wir jetzt da gelandet sind, weil es natürlich als einer der Liebesfilme geht und alle im, also vor allem fokussiert sind immer auf Julia Roberts, Hugh Grant, die beiden im Bookstore und diese Szenen one-on-one. Aber das ist ja immer diese Suche nach, warum funktioniert ein Film, warum berührt er so? Und wenn man das alles wegnehmen würde, weiß ich nicht, ob es das dann noch wäre. Und der Film heißt ja auch Notting Hill und nicht Anna and William oder A Girl Walked into a Bookstore oder so. Travel Bookstore, right? So, das wird ja auch betont. Heißt er ja auch nicht. Ja. Und ich glaube, es ist ganz oft beim Film sind die zweite Reihe, die dritte Reihe, die vierte Reihe, das, was das alles, was den Film so mehrdimensional macht und mit unterfüttert, ist so wichtig, rutscht aber oft in meiner Wahrnehmung jetzt auch so bei der täglichen Arbeit nicht in den Fokus. Und man braucht auch das Verständnis, man muss sich auf das Verständnis, das wir jetzt haben, das muss man mit allen Teilnehmern haben, damit den Film auf diesen verschiedenen Ebenen gemacht wird. Jetzt werde ich sehr philosophisch, sehr.
Aber ich finde es auch interessant, sogar die Nebenfigur Emily Mortimer, die dieses perfekte Mädchen spielt, das dritte Date, was er hat, wo er dann gefragt wird, wie war das Date? Und er sagt, perfekt.
Ja.
Aber es ist nicht, es ist halt nicht Anna. Aber selbst sie frage ich mich, wie geht's dir jetzt?
Ja. Hat die auch jemanden gefunden? Das wäre schon schön, ne?
Das ist so krass, der Film schafft es, da sind irgendwie Figuren, die haben eine Screentime von vielleicht 1,5 Minuten und die lassen mich aber nicht kalt. Und ich kann euch auch manchmal einfach nicht erklären, warum. Es ist wahnsinnig gut besetzt, finde ich. Also die Figuren sind, also der Cast ist der Knaller.
Ja.
Was natürlich auch ein ganz wesentliches Element ist, was man, glaube ich, nicht vergessen darf, ist die Musik, also die durch den Film trägt. Also ich glaube, wenn ich... Korrigiert mich, aber ich meine, ich habe gelesen, dass Ronan Keating da die Songs auch geschrieben hat, wirklich für den Film, die danach, sind nicht nur Hits geworden, ich würde sagen, die sind Evergreens, also es ist noch eine Stufe höher. Also es ist einfach dieser glückliche Umstand, dass beim Filmemachen kommen ja so viele Kunstformen zusammen und hier ist es einfach, dass diese Kunstformen sich gegenseitig nicht auflösen, sondern bereichern. Also man hat das Drehbuch, man hat die Literatur, man hat Schauspiel, man hat Kamera, man hat die Musik, die dann dazu kommt. Und diese ganzen Formen, diese ganzen Erzählformen sind es ja in sich schon, passen einfach sehr gut zusammen für mich in diesem Film. Es ist, das liebe ich am Filmemachen so, dass ich wüsste gerne, ob das Team auch so gut funktioniert hat am Set dann. Ist ein bisschen süß, es gibt doch diesen Moment, wo sie einbrechen in die Gärten, wo diese Kranfahrt so anfängt und es fängt so an, es stockelt so ein bisschen und dann geht der Kran so hoch und ich denke, geil, sie haben Kran. Man jetzt denkt so, bei jedem Vorabendfilm hat man jetzt eine Drohne und das würde man natürlich viel geiler machen, aber da spüre ich halt auch diese Nostalgie und dieses handgemachte 90er Jahre, da sitzt halt jemand auf einem Kran und man fährt hoch und es ruckelt halt ein bisschen. Aber das finde ich, das liebe ich, da möchte ich auch nichts geändert wissen oder optimiert haben. Das ist so schön. Aber da spricht vielleicht wirklich auch so ein bisschen die jugendliche Marlene, die diesen Film sehr liebte oder liebt immer noch.
Ja, voll schön. Eine sehr schöne Liebeserklärung an den Film. Auch an den, auch dass man, wenn man einen Film macht, nicht davor vielleicht zurückschauen sollte, ihn als das Produkt seiner jetzigen Zeit zu sehen. Also, dass man nicht, manchmal habe ich das Gefühl, dass man schon jetzt versucht, einen Film zu machen, der dann auch gut altern wird. Aber aus dem Blickwinkel glaube ich nicht. Also jetzt mal, man hätte ja sagen können, oh, wenn wir jetzt Ronan Keating den Soundtrack schreiben lassen, dann wird sich das immer nach 90er Jahren natürlich, also nach der Zeit anfühlen. Das ist natürlich vor allem durch Musik, sag mal, erhöhst du das Risiko, in Anführungsstrichen, weil Musik so klar nach einer Epoche anführen kann. Filme können sich oft zeitlos anfühlen, Musik, ist das meine Einschätzung, ist es oft noch schwieriger. Hat man aber nicht gemacht, sondern gesagt, nein, hier sind wir, 90er, live it. So. Und das kann dann eben auch erhalten bleiben und funktionieren. Und dass man es auf der Seite noch mal mehr umarmen sollte, wirklich alle Aspekte des Filmemachens.
In der Kunst, in der Musik, aber auch in der Mode kommen ja Dinge immer wieder in Intervallen. Und jetzt gerade, ich habe gerade Flohmarkt gemacht am Sonntag und habe meine ganzen alten Klamotten aus den 90ern verkauft. Ihr glaubt überhaupt nicht, wie mir das aus den Händen gerissen wurde hier von den Teenies aus dem Mauerpark. Das ist so krass. Und das finde ich auch, wenn ich mir den Style von Anna Scott angucke, ja, das ist genau das, was man wieder anziehen kann. Ja. Genau diese Cat-Eye-Brillen, genau dieses ein bisschen.
Ja,
das ist einfach ein Style, der jetzt auch dann wiederkommt. Und ich glaube, gute Musik, klar, sie beschreibt eine Epoche, aber sie kann auch sich immer wiederholen. Was gut ist, es bleibt oft auch gut.
Ich möchte kurz einhaken beim Thema Mode. Das ist mein Thema. Wer mich kennt, weiß das. Nein, ich möchte, es passt hier einfach gerade so gut beim Thema Mode. Ist es euch auch aufgefallen? Ist es euch auch aufgefallen. Ich möchte hier ganz kurz auf unsere Barbie-Folge verweisen. Da haben wir da auch schon drüber gesprochen und ich habe es so gefeiert, als ich Notting Hill gesehen habe. Wir reden von dem zugegeben sehr kitschigen Ende. Wir reden von der allerletzten Szene, wo sie auf einer Parkbank sitzen und Anna Scott hat den Babybauch und sie sitzen auf dieser Bank und sie hat die Beine über die Armlehne gelegt.
Ja.
Ihr wisst, worauf ich anspiele. Ja, klar. Was hat sie an den Füßen?
Birkenstock.
Yes!
Und das sind die, die so gehypt sind. Ich hab sie. Ich hab genau die mir gerade gekauft.
Auch.
Letztes, ja.
Nee, immer noch.
Ich habe sie sehr, schon sehr viel länger. Ich habe mich ja schon als Birki geoutet.
Entschuldigung.
Ja.
Das hatten wir nicht in der Barbie-Folge, ein Birki. Okay, vielleicht muss ich jetzt auch. Vielleicht wird das jetzt mein erster Sommer mit als Birki. Hätte ich erlaubt.
Yes! Welcome to
Kann ich sie denn in bunten Farben haben? Oder muss
Selbstverständlich, es gibt die auch in Gold. Ich finde, für dich wären die goldenen Birkenstocks was.
Ja, vielen Dank.
Kannst du das zum Teil finden?
Aber es stimmt, sie hat die auch an. Ist natürlich auch das Zeichen von, also wahrscheinlich weg vom Red Carpet und von den Heels. Also zumindest auch in den 90ern. Ich meine, ist das der Wandel in die neue Welt, in die Welt, in der man Birkenstocks trägt? Sollte dann
aber
das wahrscheinlich
jetzt
dastehen.
Aber jetzt tragen die Stars auch Birkenstock.
So, heute ist es ein anderes. Damals war das die Symbolik dahinter. Aber es stimmt, sie hat das auch. Ja, das ist wirklich ein furchtbar kitschiges Bildband. Oh Gott, finde ich es schön. So.
Ja. Mhm.
So. Mhm.
Ja, und auch die Bank, die halt so eine große Vorgeschichte hat. So. Ja, es ist das große Märchenende.
Man muss es umarmen. Own the kitsch. Und dann ist das alles fein. Wenn kitsch, dann richtig.
Ja.
Okay. Ich auch. Also wieder her damit.
Ja. Mehr kitsch, mehr Freundschaften, mehr Birkenstocks.
Auf jeden Fall mehr Birkenstocks.
Vielleicht können wir den Film, so kriegen wir den gesponsert, unseren Herzenswärme-Freundschaftsfilm.
Sie hat auch, wenn Schöne sie Idee. Zu ihm kommt und sich umzieht, hat sie auch sehr coole Vans an. Also schuhtechnisch ist sie ganz gut ausgestattet, finde ich.
Das stimmt, ja. Das stimmt. Jetzt müssen wir, es ist Zeit für unsere Zitate.
Yes.
Dass wir einmal hier drüber sprechen. Marlene, möchtest du noch mal was dazu sagen oder fühlst du, du hast schon alles gesagt?
Zu dem Zitat? Ich habe das Gefühl, das ist halt eigentlich die Zusammenfassung des ganzen Storybogens der Hauptfigur. Und das ist so schön, dass sie es einmal wirklich benennt. Und man redet immer viel drumherum. Und auch in dem Film, es wird viel gesagt und es wird viel transportiert, aber es wird, wie du auch schon gesagt hast, es werden viele Witze gemacht, sehr gute Witze. Aber genau, dass jemand sich wirklich hinstellt und sagt, das bin ich, das ist das, was keiner sieht, das ist nicht das, was die Presse abdruckt, das ist das, was auch niemanden interessiert, aber was eigentlich der Kern meines Wesens ist und was dich und mich verbindet. Und das finde ich so schön, dass es wirklich, und er hat mich zu Tränen gerührt, das ist einfach wunderschön. Ich meine, der Satz ist wirklich ikonisch. Und selten hat man dass eine Figur oder deren, wie sagt man, hat ja Want und Need, aber das ist das, jetzt bringe ich es durcheinander, das ist ihr Need, ne? Das ist ihr Need, dass die Figur am Ende lernt, ihr Need, sie lernt es nicht nur kennen, sondern sie kann es auch noch in Worte fassen. Klasse.
Ja, ja. Mhm. Ich glaube, so schön habe ich das noch nie beschrieben gehört.
Mhm.
Dankeschön.
Gerne.
Anne, deins?
Mein Zitat, ich zitiere es nochmal kurz.
Bitte.
I live in Notting Hill. You live in Beverly Hills. Everyone in the world knows who you are. My mother has trouble remembering my name. Das habe ich gewählt, einfach weil das sehr deutlich macht, in was für unterschiedlichen Welten, im wahrsten Wortsinn, diese beiden Figuren leben und dass sie trotzdem natürlich am Ende dieses Films zusammenfinden. Und das hat mich berührt. Die Unterschiede zwischen Notting Hill und Beverly Hills und einer Figur, die weltweit bekannt ist, und einer anderen Figur, die sich quasi permanent ihrer eigenen Mutter noch mal neu vorstellen muss. das ist natürlich auch Comic Relief Satz natürlich. Ist auch lustig. So, es ist auch ein Joke. Aber er trifft finde ich, den emotionalen Kern, weil er einfach, weil diese zwei Sätze, das Zitat besteht aus zwei Sätzen, einfach so wahr sind. So habe ich das zumindest empfunden.
Ich finde es so schön, dass ihr beide Zitate genommen habt, die so an den, die den Kern der Figur so greifen. Also beide von, das kann man jetzt so schön zusammenstellen. Ich grätsche da jetzt noch rein mit meinem Zitat.
Ja, bitte, unbedingt.
Das ist dann mehr so das, was auf einer anderen Ebene unterwegs. Well, yes, happiness isn't happiness without a violin playing goat. So, das ist aus einem ganz anderen Universum des Films. Ich habe das ausgewählt, weil ich das Gefühl hatte, ich habe noch nie so metaphorisch, aber trotzdem genau beschrieben bekommen, dass Glück für jede Person individuell ist. Und von außen kann es halt sein, okay, da spielt jetzt eine Ziege, Violine, was ist das? Aber für zwei Menschen macht es total Sinn. Also ohne diese Violine spielende Ziege ist es ja einfach nicht Glück. Also natürlich muss das so aussehen. Mhm. Also so habe ich, also das hat das zumindest bei mir ausgelöst. Ich weiß nicht, ob es bei euch einfach nur, also ob es die gleiche Wirkung hat. Aber vielleicht geht es auch gar nicht darum. Bei mir war das dieser Moment von, ja, yeah, I get it. You do you. Ne? Ihr zwei, seid nur ihr zwei. Und es muss nur Sinn für euch machen. Und das muss sich für euch richtig anfühlen. Und irgendwie ist es das für euch halt.
Es ist auch so, darf ich dazu noch was sagen?
Ja, bitte, bitte.
Na klar.
Es ist so ein schöner Moment in dem Film, weil das ja danach passiert, nachdem sie diese Nacktbilder öffentlich gemacht werden und die sich quasi zurückziehen in ihre sichere Welt, in diese Wohnung, wo keiner Zugriff hat, wo keiner irgendwas will und nichts fancy ist, wo alles ehrlich ist. Und ich mag das, es ist eines der schwersten zu zeigen, dass zwei Figuren einen Wortwitz haben oder eine Metaebene oder einen Humor teilen, ohne dass es aufgesetzt wird. Ich finde es als Schauspielerin auch immer sehr, sehr schwer, eine lange Freundschaft zum Beispiel darzustellen, ohne dass es albern wirkt. Und ich finde, das ist ein schöner Dialog. Es geht ja dann auch noch weiter, weil sie dann sagt, die nächste Szene ist dann, weißt du, was man über Männer mit großen Füßen sagt?
Ja.
Große Füße. Große Schuhe.
Ja.
Es ist so, es ist alles, es sind so Dialoge wie so Null-Dialog, so hieß das bei uns damals in der Schauspielschule. Du kannst sie so oder so spielen, du kannst da alles reinlegen, aber in dem Moment sind diese Dialoge so aufgeladen dadurch, dass die beiden sagen, der Rest der Welt ist uns egal, wie du gesagt hast, you do you, wir sind wir hier gerade und wir lieben uns, weil wir die gleiche Sprache sprechen, auch wenn sie absurd erscheint. Und trotzdem ist es, finde ich, für Außenstehende, lassen sie die Tür weit auf. Also, weil ich finde es auch sehr lustig. Und es zeigt auch, dass Anna Scott, die Figur, hat immer so einen Schalk im Nacken. Mhm. Sie hat wirklich was ganz Schlimmes erlebt und dass sie in dem See der Tränen quasi es schafft, mit ihm einen Wortwitz zu entwickeln und eine Sprache zu entwickeln, die Spaß macht, zeigt, wie gut er ihr tut und wie egal diese Welt da draußen eigentlich ist. Und das mag ich sehr, sehr gerne. Das ist wahnsinnig gut geschrieben. Sehr, sehr gutes Drehbuch, ja.
Wunderbar.
Dem ist nichts mehr hinzuzufügen.
Nein, das ist, das finde ich jetzt einen ganz wunderbaren Schlusssatz für unsere Folge. Oder habt ihr noch etwas auf dem Herzen?
Nein,
vor allem du, Marlene, weil es war dein Film und alles, was du zu ihm sagen möchtest, soll gesagt werden.
Lasst uns mehr solche Filme drehen.
Ja.
Lasst uns mehr solche Geschichten erzählen. Ich glaube, die sind ganz, ganz wichtig. Es ist nicht banal, es ist nicht kitschig, es ist herzensweise und Herzensweisheit brauchen wir ganz, ganz dringend.
Wunderschön.
Dann. Ja. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank.
Sehr gern.
Da bleibt uns nur zu sagen, vielen, vielen Dank, Marlene, dass du bei uns warst, bei Schon gesehen. Das war eine Freude. Danke, dass du Notting Hill mitgebracht hast und deine Klugheit und deine Weisheiten und deinen Blick auf diesen Film mit uns geteilt hast. Vielen Dank.
Sehr gerne. Ich habe mich ganz doll gefreut, hier sein zu dürfen und ich bin ein großer Fan eures Podcasts.
Dankeschön.
Und eurer Drehbücher.
Wir sind Fan von dir. Dein Film, deine Musik.
Oh ja.
Schaut euch alles an, hört euch alles an, was Marlene euch sendet. Es ist toll, es hat Herzenswärme. Und dann bleibt uns nur zu sagen, wir kommen wieder. Anne?
In zwei Wochen, kommen wir wieder.
Richtig. Was schauen wir dann? Also was haben wir bis dahin geschaut und wir besprechen dann?
Wir und ihr im besten Falle. Wir knöpfen uns mal wieder eine Serie vor. Und zwar Adolescence. Ich bin sehr gespannt. Woo!
Sehr, sehr spannend.
Hast du sie schon gesehen, Marlene?
Nur, ich habe es noch nicht weiterschauen können. Ich habe nur reingeschaut. Ich muss das unbedingt noch machen. Aber das ist natürlich ein harter Cut.
Ja, das ist ein ganz anderes Thema, ganz anderer Bereich. Aber hier ist für jeden und jede was dabei. Deswegen, das steht als nächstes an. Wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid. Wie immer, lasst uns wissen, ob es euch gefallen hat. Kritik, Anregungen, Wünsche über die üblichen Kanäle, Instagram oder unsere E-Mail-Adresse, alles zu finden in den Shownotes. Danke, dass ihr wieder dabei wart. Danke, Anne, danke, Marlene.
Danke, Lisa. Danke, Marlene. Danke fürs Zuhören und die Aufmerksamkeit. Bis in zwei Wochen. Bleibt gesund, heiter weiter. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.